Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Unser heutiger Gast ist Martin Grüning. Er ist Chefredakteur vom Laufmagazin Runner's World, war in den 80er, 90er Jahren einer der absoluten Topläufer auf der Marathondistanz und ist in der Laufer-Community eine kleine lebende Legende.
Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie leicht es eigentlich ist, den Zugang zum Laufsport zu bekommen, wie wenig es eigentlich dafür braucht. Und ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen dazu hinreißen lassen, eine Zusage zu geben für den Boston-Marathon nächstes Jahr. Vielleicht in Flanellhemd und Jeans, hört mal rein.
Sich hinreißen lassen ist gut. Um Kopf und Kragen hat er sich geredet. Aber man muss sagen, Martin und ich, wir sind beide von Hause aus keine Läufer und trotzdem hatten wir wahnsinnig viel Spaß mit Martin Grüning. Und es ist ihm wieder gelungen, auch uns beiden Laufmuffeln, diesen Boomsport ist er immer noch, immer wieder ein bisschen näher zu bringen. Viel Spaß mit Martin.
An eine Sache noch. Ich weiß nicht, ob du das auch hörst. Klingglöckchen, klingelingeling. Freunde, haut auf die Glocke, kommentiert, supportet den Podcast. Eure Hilfe macht uns größer. Viel Spaß beim Hören. Freunde, da sind wir wieder. Eine neue Folge. Zuallererst möchte ich meinen Lieblings-Exil-Portugiesen begrüßen, wie immer an meiner Seite. Schön, dass du da bist. Moin Arndt.
Moin Martin, freut mich.
Und heute haben wir einen Gast, der in den 80er und 90ern einer der besten deutschen Marathonläufer war, einen wunderschönen Vornamen trägt, Chefredakteur der Runner's World ist. In diesem Sinne, grüß dich, Martin Grüning.
Ich grüße euch. Freue mich, dass ich dabei sein darf. Bin heute Morgen noch nicht gelaufen, wenn ihr das gleich fragen wollt. Dazu nehmen wir diesen Podcast zu früh auf.
Ja, das ist also wäre natürlich
Mittagspausenläufer.
Das wäre natürlich meine erste Frage gewesen. Nein, wir steigen ein. Martin, mit einer Frage ist ja das erste Mal hier. Dein erster Marathon. Marathon ist ja für alle Läufer immer so das Fernziel. Oder sagen wir mal, nicht für alle Läufer, sondern für halbwegs ambitionierte Läufer. Wann war dein erster Marathon? Erinnerst du dich noch?
Natürlich erinnere ich mich, daran erinnert man sich. Der war, glaube ich, da wart ihr noch nicht geboren, das war 1984.
Danke.
Bitte. 84, ich kann mich sehr gut an das Rennen erinnern, weil es war furchtbar. Es waren schreckliche Bedingungen, es hat vom Start bis ins Ziel geregnet und ich hatte furchtbare Magenprobleme. Keine Erfahrung mit der richtigen Ernährung unterwegs, die sowieso in den frühen 80er Jahren eine ganz andere war als das, was man heute unterwegs so zu sich nehmen könnte oder tut. Also ein grausames Erlebnis, aber es endete mit einem Sieg immerhin, das war gut. ich war 22 und gewann einen Traditionslauf in Essen rund um den Baldeneysee, eine der ältesten deutschen Laufveranstaltungen. Aber eher eine Provinzveranstaltung in 2:18:24, also 2 Stunden, 18 Minuten, 24 Sekunden. Und das war für ein Debüt, war das für einen 22-Jährigen voll okay, voll gut.
Kannst du erklären, wo dieser Mythos Marathon herkommt? Also wann war denn für dich als junger Läufer im Kopf, es gibt keinen Weg am Marathon vorbei?
Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Das eine ist eine persönliche Frage. Für mich war Marathon gar nicht gesetzt. Ich bin schon aus der Schüler-Jugendzeit raus in der Leichtathletik sozialisiert. Also habe da immer den Sport gemacht, habe da meine Freundinnen und Freunde gehabt und habe Spaß an dem Sport an sich gehabt. Das Thema Marathon war da gar nicht für mich, sondern das hat sich dann aus Leistungsgründen hat sich das irgendwann dargestellt. Also ich war dann einfach schnell und fit genug auf den längeren Bahnstrecken, 5.000 und 10.000 Metern, sodass dann der Bundestrainer irgendwann gesagt hat, also du hast eher, oder auch leistungsdiagnostische Untersuchungen zeigten, du hast jetzt mehr Talent auf der Langstrecke und du musst jetzt irgendwann mal auch auf die längeren Strecken wechseln. Das war so ein Leistungssportding. Also für mich gab es den Mythos Marathon gar nicht. Mhm. Okay. Den habe ich erst so richtig erlebt, als das Laufen zu einem echten Volks- und Breitensport geworden ist. Das war dann, oder in der zweiten Joggingwelle, so in den 80er, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, da wurde der Marathon eigentlich erst zum Mythos, weil es immer mehr Menschen sich zugetraut haben, zu laufen und Spaß am Laufen gefunden haben. Und der Marathon ist deswegen zum Mythos geworden, weil wir sind zum Laufen geboren. Ja, jeder kann laufen, aber eigentlich ist unser Energiesystem so ganz natürlich für vielleicht 30, 35 Kilometer Laufen geschaffen. Und alles, was darüber hinauskommt, das ist irgendwie machbar, aber das ist eine Herausforderung. Und ein Lauffreund, der auch viele Lauferfolge später hatte, Herbert Steffni, hat mal den Marathon als Mount Everest des kleinen Mannes bezeichnet. Und das würde man heute so in der Tonalität jetzt nicht mehr nutzen, aber ich sag's trotzdem, weil es passt ganz gut. Es ist eine Herausforderung, eine große Herausforderung, aber sie ist eben machbar und sie bedingt große Leiden und damit auch schöne Bilder, schön in Anführungsstrichelchen, spektakuläre Bilder, Leute, die ja, sich eben auf den letzten Kilometer so ein bisschen schwer tun, dafür dann im Ziel umso mehr jubeln. Also das hat das Ganze dann zum Mythos gemacht. Wir sind allerdings inzwischen einen Schritt weiter. Auch der Halbmarathon trägt das Marathon im Namen, ist aber sehr viel leichter machbar. Und deswegen ist das so eigentlich momentan die angesagte Distanz beim Wettkampflaufen.
Wo du es gerade ansprichst, Halbmarathon, ich habe mich letztens beim Abendessen, da hatten wir hier Freunde zu Gast, sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich gesagt habe, ich würde es jetzt schaffen. Wir kennen uns ein bisschen, Martin, du kennst meine körperlichen Voraussetzungen. Vielleicht gehe ich einmal in 6 Wochen hier so ein leichtes Stück an der Alster laufen, aber ich habe mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, ich könnte jetzt aus der kalten Laufschuhe anziehen und würde einen Halbmarathon schaffen. Ist das machbar?
Du kannst das.
Dankeschön.
Steh mal auf.
Können wir eigentlich hier beenden?
Wir können das jetzt im Podcast,
Ach ja, Mann.
Krass.
Also braucht man ein Sixpack fürs Laufen, Martin? Oder warum hast du jetzt, Martin Werner, deinen Bauch gezeigt?
Also er hat das genau richtig gemacht. Er ist schlank. Das wollte ich sehen so. Jetzt nochmal. Schlank. Er hat zwei schöne, schlanke Beine. Einen starken Gesäßmuskel. Und worauf ich hinaus will, ist, ja, du kannst das, weil du bist grundsätzlich fit, du hast eine sportliche Vita, du treibst weiter vermutlich auch Sport, gerade auch wenn es nicht laufen ist. Du wirst furchtbar leiden, schon beim Halbmarathon, vermutlich mehr auf der zweiten Streckenhälfte. Weil du bist dazu noch ein ehemaliger Leistungssportler. Das heißt, du hast einen Anspruch an dich. Du wirst viel zu schnell loslaufen und dann hinten raus furchtbar leiden. Aber du wirst das schaffen. Aber worauf ich hinaus will, du gehörst zu den fittesten, weiß ich nicht, 3 oder 5% der deutschen Bevölkerung. Ein Großteil ist auch, so wie du, zum Laufen geboren, aber hat das vergessen. Das nennt man dann Zivilisationskrankheiten oder Herausforderungen und muss das wieder lernen. Also ich würde es niemandem empfehlen, jetzt so beim Abendessen die Wette rauszuhauen. Ich schaffe das schon irgendwie. Das ist gesundheitlich ein Risiko und macht doch keinen Spaß. Also warum ohne Spaß und mit Tränen in so ein Halbmarathon-Ziel, wenn man mit einer guten Vorbereitung das Ganze mit viel Freude und einem Lächeln machen kann? Also würde ich auch dir empfehlen.
Das ist doch auch so ein bisschen... Ist auch so ein bisschen das, was ihr auch mit Runner's World so ein bisschen proklamiert, ne? Dass es gar keine Distanz braucht, um ein Läufer zu sein. Also es gibt nicht die eine Distanz, ab der man sich als Läufer zählen darf.
Danke. Danke für die Steilvorlage. Nee, tatsächlich, es ist mein Credo, dass ich das, was ich eben schon gesagt habe, versuche jedem mitzugeben. Der Mensch ist tatsächlich zum Laufen geboren. Das muss ich auch dem lieben Arndt, der ein begeisterter Schwimmer ist, sagen. Guck mal auf deine Hände. Siehst du da Schwimmer heute? Nein. Aber auch du hast diese beiden langen, schlanken Beine. Du hast ein Ventilationssystem, kannst schwitzen, hast einen Muskel, der nennt sich Herz, den kann man trainieren und groß und stark machen. Also wir sind wirklich zum Laufen geboren, aber wir haben es halt leider viel zu oft vergessen. Und für mich, und das ist Kern unserer Runner's World Botschaft, für mich ist jeder, der sich als Läuferin oder Läufer bezeichnet, egal ob er oder sie geht und läuft über 10 Minuten, 20 Minuten, eine Stunde oder 8 Stunden, den nehme ich ernst als Läuferin und Läufer. Mhm. Ich will jede und jeden mitnehmen. Ob groß, klein, dick, dünn, schnell, langsam, Mann, Frau, divers, scheißegal. Jeder, der von sich sagt, ich möchte in diesem Sport mich versuchen oder ich versuche mich in dem Sport, den nehmen wir gleichermaßen ernst. Also wer wären wir, dass wir sagen, nur wer Distanz X in Zeit Y laufen kann, ist eine Läuferin, ein Läufer. Das gibt es, diese Communities, aber das ist nicht meine Welt. Und ich hänge das Ding ganz, ganz groß im Moment auf. Also es gibt einen Zeitgeist, wo Egoismus die Weltpolitik prägt. Und wir merken ja gerade alle, Achtung, ihr stoppt mich, ne? Ich mache jetzt das ganz große Fass auf.
Mach das große Fass auf.
Lauf weiter.
Ja. Und wir merken ja alle, dass das fährt gegen die Wand. Wir müssen uns wieder zurückbesinnen auf etwas Gemeinsames, auf das jeden ernst nehmen, mitnehmen. Egoismus ist für mich perspektivisch out, führt in die Sackgasse. Und das Ganze, das möchte ich wenigstens in dem, wo ich mich auskenne, in meinem kleinen Sportkosmos laufen, möchte ich das vorleben und exerzieren. Und das Schöne ist, das funktioniert. Das kennt ihr ja auch. Der Sport ist so verbindend. Der kann ein so tolles Vorbild für die Gesellschaft sein. Und das Laufen schon mal ganz speziell, weil es, wie gesagt, jeder kann, jeden zusammenbringt. Und das ist meine Welt. Das versuchen wir umzusetzen. Also das versuchen wir auch vorzuleben. Wir haben einen gerade so einen Community-Run gestartet durch den Winter, wo man eigentlich so sagt, boah, im Winter laufen bei den Bedingungen. Und da wollten wir so sagen, nee, gerade auch da kann man laufen. Komm raus, wir sind da. Den Open Run Club haben wir das genannt, haben wir gestartet. Und da war der Anspruch zu sagen, jeder ist willkommen. Und für jede und jeden bieten wir hier auch eine Pace-Gruppe. Also da ging es mit Gegenlaufen los. Und nach 3 Kilometern an der Alster stand ein Moja, das ist hier so ein, wer sich nicht in Hamburg auskennt, das ist so wie Taxi, nur als Alternativ, stand ein Moja nach 3 Kilometern. Wer da nicht mehr wollte, keinen Bock hatte, nicht mehr konnte, der konnte einsteigen und sich zurückschalten lassen, dasselbe nach 5 Kilometern. Und da draußen gibt es ganz viele Läuferinnen und Läufer, die sagen, 3 Kilometer, dafür ziehe ich mich ja noch nicht mal und so weiter. Und nö, die haben auch mal klein angefangen.
Da so, gibt es spektakuläre, nee, da gibt es ja wirklich spektakuläre Bilder auch, ne? Sowohl auf bei euch auf den Social-Kanälen, auch bei Men's Health und Women's Health. Und was mich da so begeistert hat, ist, wenn man, also erstmal sind die Bilder toll, wenn man dann aber auch mal auf die Klickzahlen guckt und das vergleicht mit dem, wie sonst so Beiträge angeklickt werden, sind wir da, dieses eine Video haben 6 Millionen Menschen geguckt. Und da habe ich mir gedacht, wow, das sind Zahlen, die sind echt beeindruckend. Die zeigen auf so kleinen Wege, wie groß das Laufen einfach sein kann. Das, ne, also
beeindruckend. Ja, und ich glaube, für mich ist das ganz klar, wie Martin gerade richtig sagte, das Symbol der Gemeinschaft. Also jeder kann da hinkommen, egal wie gut er vorbereitet ist oder nicht. Dass dieses Angebot ist für alle, dass selbst ich, der unweit davon entfernt wohnt, mit dem Gedanken spiele, da mal hinzugehen, weil mich das so reizt, in Anführungszeichen so sein zu können, wie ich bin, also mein Level mitzubringen und ich werde da abgeholt, wo ich stehe. Und das ist, glaube ich, dieser riesengroße Gemeinschaftsgedanke, den Martin angesprochen hat. Was ich mich so ein bisschen frage, wann, wo oder wie haben wir denn eigentlich das verlernt, das Laufen? Also wenn du sagst, wir sind dafür geboren, warum kommt das so abhanden?
Weil wir clever sind. Wir sind intelligent, deswegen fett und faul. Wir haben es eben geschafft, ein Auto zu erfinden, was uns von X nach Y transportiert. Wir haben wirklich es geschafft, inzwischen Das glaubt ihr nicht, ich habe es jetzt zuletzt nochmal recherchiert, weil das immer so in meinen Workshops oder Vorträgen, ich das immer so raushaue und dachte, stimmt das eigentlich? Was meint ihr, wie viel Meter der durchschnittliche Deutsche am Tag zu Fuß zurücklegt? Was meint ihr?
Ja, wenn du so fragst, wird es wenig.
Warte mal, ich sag euch, vor 120 Jahren waren es etwas über 11 Kilometer am Tag.
Am Tag.
120 Jahren, am Tag. Also, wie viel meint ihr heute, der durchschnittliche Deutsche?
Was mir immer entgegnet, ist dieser Klassiker von wegen, ich muss meine 10.000 Schritte gehen. So. Das ist das, was mir immer...
Aber das ist ja in unserer Blase, Martin. Also deswegen sage ich mal, der durchschnittliche Deutsche, ich sage 2,5 Kilometer.
Am Tag? Also DD, ne? Durchschnittsdeutsche kann man ja auch abkürzen, um da auf den Punkt zu kommen. Also 2,5 Kilometer ist ja eigentlich gar nichts, ne?
Nee, ist wenig. Aber dadurch, dass jetzt du, Martin Grüning, das schon so ein bisschen sagst, glaube ich, das wird in so eine Richtung gehen.
Ich hoffe, dass es nicht noch weniger ist.
Warte, ich gehe mir mal einen Kaffee holen. Martin, hau raus. Was meinst du?
Ich hoffe, der Durchschnittsdeutsche, der geht auf jeden Fall 4 Kilometer am Tag.
Tja, könnt ihr mal sehen, was für eine Blase ihr seid. 800 Meter.
Ich wollte erst Meter. Sagen 500 Meter, ohne Witz jetzt.
Und dachte mir, nee, Meter. Aber wisst ihr warum?
Wahnsinn.
Weil er mehr nicht gehen muss. Weil du heute ja sogar das Röllerchen da, die E-Roller vor der Tür stehen hast.
Aber
und
klar,
dich da weißt, drauf schmeißt.
Ja, aber Durchschnittsdeutsche heißt natürlich auch, da hast du alle.
Ja, natürlich.
Älteren, alle Kinder. Ja, alle, gut, ja. Kinder laufen mehr, aber, ja. Ne, das, aber trotzdem sind 800 echt
800
wenig.
Meter, das ist nix. Einfach, weil wir es können, denen nicht mehr zu laufen. Mm. So, und dazu haben wir uns noch in der Ernährung vergaloppiert. Da genießen wir die schlechten Zucker und die werden auch noch in die Warenregale zu niedrigsten Preisen geliefert, fressen das Zeug da in uns rein. Ja, alles handgemacht, alles selbst gemacht. Mhm. Und das ist auch alles fein. Ich möchte auch niemandem seinen Lifestyle vorschreiben. Das Problem ist nur, dass es irgendwann kippt. Meistens ist das an eine Altersgrenze gekoppelt. Dann kippt es. Dann ist es nicht mehr angenehm, fett und faul zu sein, sondern dann bringt das Krankheiten mit sich. Erhöhte Cholesterinwerte, kennt ihr alles, Altersdiabetes, Mobilitätseinschränkungen. Und dann wird das Ganze, hat dann Einfluss auf deine Lebensqualität.
Klar.
Ich bin 63, werde 64 und ich kenne viele, viele, die in meinem Alter nicht mehr in der Lage sind, jede Treppe problemlos zu nehmen, wenn sie eine Einkaufstüte in der Hand haben. Und das ist gar nicht vorwurfsvoll gemeint. Wirklich, wirklich
ja,
nicht.
Ja, ist ein Fakt.
Sondern wenn du dich in die Person nur reinversetzt, dann wird dir klar, was das für eine Einschränkung der Lebensqualität bedeutet. So. Und deswegen muss man recht früh anfangen, wieder sich auf das zu besinnen, was jeder eigentlich kann. Das ist das Schöne. Laufen kann jeder. Wirklich, wirklich.
Jetzt muss ich aber da einmal nachhaken, Martin Grüning, weil wir beide kennen uns ja schon ein bisschen, wir haben auch schon mal so ein, zwei Runden gemeinsam gemacht. Jetzt verstehe ich das, was du sagst, total. Laufen ist wichtig, laufen kann jeder kann starten. Jetzt ist mein großes Problem, und ich glaube, Martin geht's ähnlich, egal was ich in meinem Leben versucht habe, der Spaß, wirklich der Spaß am Laufen, dass ich sage, ich gehe jetzt los, boah, hat das Bock gemacht. Das hat in meinem Leben bisher noch nicht so Klick gemacht. Also ich gebe mir einen Schläger, geil, ich spiele, leg mir einen Ball hin, super gut. Was macht für dich den Spaß, wirklich den Spaß am Laufen aus?
Ich sortiere es einmal kurz nochmal ein.
Ja, mach mal.
Ihr beide müsst gar nicht laufen, weil ihr treibt Sport, ihr seid schlank, ihr seid deswegen gesund.
Ja, es muss keiner laufen, um zu laufen. Genau. Sondern idealerweise soll ja jemand laufen, weil es einem Spaß macht. So, und erklär mal den Spaß am, oder?
Das Laufen ist nur deswegen für mich prior, weil, wie gesagt, das mit dem Schläger, da brauchst du schon wieder ein Team und so. Das Laufen ist so einfach und du kannst es überall und immer. Und jeder, wie gesagt, kann es. So. Der Spaß beim Laufen, der stellt sich nicht in der Form ein, wie du das vielleicht von einem Mannschaftssport kennst, wo man sich abklatscht, wo man auch dann tatsächlich so durch einen Torerfolg ein Glücksgefühl hat. So unmittelbar ist der nicht, sondern der Spaß beim Laufen kommt durch das, was beim Laufen sonst passiert. Wenn du Laufen in einem niedrigschwelligen Bereich machst, das heißt, wenn du Laufeinsteigerst, beginnst du mit Gehen, Laufen, Gehen, Laufen, dann merkst du einfach, wie auf einmal die Gedanken frei werden. Solche Dinge musst du genießen lernen. Dann merkst du auf einmal, wie du danach ein erhabeneres Gefühl hast. Nicht während des Laufs. Mhm. Wie du grundsätzlich, wenn du da regelmäßig dranbleibst, in anderen Bereichen leistungsfähiger wirst. Das ist schon, da gebe ich dir schon recht, es stellt sich nicht der Kick in dem Moment ein. Das gibt es auch, wenn man irgend so Community Runs und so, wie wir das ja auch versuchen, mit Fahne und mit Abklatschen und so, das kann man schon machen. Aber eigentlich ist das Laufen natürlich eine Herausforderung, weil du mit jedem Schritt dein komplettes Körpergewicht einmal in die Höhe bringen und wieder auffangen musst. Und das sollst du auch noch permanent und fortdauernd machen. Eigentlich gibt es keine Seitenwechsel, keine angestammten Pausen. Also es ist, ja, kann man schon sehr anspruchsvoll betreiben. Aber du musst eben so ein bisschen in dich fühlen. Und das erschließt sich auch Laufeinsteigern ganz, ganz schnell, dass sie merken, okay, der Lauf selbst oder diese Zeitspanne, in der ich da unterwegs war, das war eine Herausforderung, aber ich habe Problem X auf einmal gelöst, weil die Gedanken frei waren, weil einfach das Gehirn auch beim Sport, beim Laufen besser mit Sauerstoff versorgt ist. Da passiert ganz viel. Ich war danach glücklicher, weil einfach Glückshormone ausgeschüttet werden. Das sind jetzt Fakten. Das ist jetzt nicht etwas, was ich mir wünsche, sondern das ist einfach so. Du musst, aber das sage ich auch, wenn du mal so das richtige schöne Laufgefühl stellt sich dann ein, wenn du tatsächlich 20 Minuten problemlos, ohne außer Atem zu kommen, am Stück laufen kannst. Dann hast du auch unter dem Lauf ein schönes Gefühl. Und bei dir stellt sich das nicht ein, weil du, glaube ich, immer viel zu schnell läufst. Du musst ruhig laufen, entspannt laufen. Du musst dir vornehmen, dass du dich beim Laufen, du bist ein sportlicher Mensch, beim Laufen unterfordert fühlst. Das ist das Dauerlaufen.
Ey, ich tue mir beim Laufen, aber das ist natürlich immer auch so, was man sich so einredet, weiß ich auch, ich tue mir beim Laufen gefühlt nach 10 Minuten schon leid.
Kann ich bestätigen, also wenn ich das von außen sehe, kann dir nur leid tun.
Fängt schon so ein bisschen an zu zwicken und so richtig Spaß macht's mir nicht und dann ist es so alleine laufen für mich eh eine Herausforderung und mit anderen, ja, gebe ich dir recht, ich bin auch schon viel, auch in der Mittagspause gelaufen, danach das Gefühl ist schon super. Das ist schon echt toll, aber es ist so ein bisschen eine Qual und deswegen ist so, habe ich das ein bisschen provokativ natürlich auch gesagt, Spaß am Laufen. Natürlich macht das Spaß, aber dieses direkte Aha-Erlebnis, Martin geht kicken, schießt ein Tor, feiert sich. Ich war gestern zum ersten Mal in meinem Leben Paddel spielen, war nach 15 Minuten Paddel so geflasht und dachte, okay, ich werde jetzt Profi. Und es hat so einen Bock gemacht, ich habe schon lange nicht mehr was gemacht, was mir so einen Spaß gemacht hat. Und natürlich, Martin, Werner, war ich auch der beste Paddelspieler Portugals gestern. Das ist ja auch umgestritten. Aber so, und diesen Effekt, glaube ich, Martin Grüning, den hat man beim Laufen eben, wenn man anfängt, eben nicht. Das ist, glaube ich, ein Unterschied.
Nee. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, zu meiner Profilaufzeit gab es kaum einen Tag, wo mir das Laufen richtig Spaß gemacht hat.
Ja, witzig. Das wäre auch eine Frage.
Weil jeder Tag war. Jeder Lauf und man läuft dann zweimal am Tag, war im Grunde eine Herausforderung. Und das Laufen in einer Dimension, dass es mir richtig Spaß gemacht hat, das kam danach, wo ich nicht mehr Leistungssport betrieben habe, aber trotzdem in einer guten Shape weiter war und einmal quer durch die Alpen joggen konnte oder so etwas. Mhm. Das war natürlich dann nochmal ein anderes Lauferlebnis. Auf jeden Fall.
Wenn ich das hier sehe, Hamburg-Marathon, die laufen hier relativ nah bei uns zu Hause vorbei und du stellst dich an die Strecke. So, und du denkst, du bist auch ein bisschen Läufer, also ich war früher eher Typ Sprinter, so. Und dann jagen die an dir vorbei und du denkst, ja, Freunde, cool, einmal für die Show hier angezogen, das macht ihr jetzt vielleicht die nächsten 500 Meter. Wir machen das 42,195. So, in dem Tempo. Das ist für mich unvorstellbar. Ich habe natürlich mich top vorbereitet auf Martin Grüning. 2 Stunden 13:30, deine Bestzeit. Die laufen aktuell, knacken die 2 Stunden?
Eliud Kipchoge hat ja schon mal in einem Experiment, so nenne ich das mal, ist er schon unter 2 Stunden gelaufen. 1:59:40, wurde aber nicht anerkannt, weil da so manche Illegalitäten mitspielten in Form von wechselnden Pacemakern und so weiter. Aber ja, der Mensch ist in der Lage, unter 2 Stunden zu laufen, wird das auch regulär in den nächsten 2-3 Jahren definitiv der menschliche Mann, ja, wird das auch schaffen und tun.
Ja, glaubst du das? Bei einem offiziellen Marathon-Wettkampf, dass der irgendwann die 2 Stunden...
Ja, auf jeden Fall. Also das liegt gerade in der Luft. Okay. Da fehlt jetzt so noch das richtige Rennen, aber das wird auf jeden Fall passieren. Dieser Leistungssprung, heute ist man mit 2:13 weltweit nicht mehr schnellste Frau, also mit meiner PB, was gar nicht despektierlich gemeint ist. Das hat damit zu tun, die Leistungssprünge haben damit zu tun, dass das Material sich verbessert hat. Laufen ist zwar ein sehr einfacher und rudimentärer Sport, aber der Schuh ist halt sehr entscheidend. Und dann, das wisst auch vermutlich ihr, hat es einen Fertigungssprung gegeben, indem man in die Zwischensohlen eine Carbonfeder eingebaut hat. Das ist inzwischen Usus bei Wettkampflaufschuhen. Und ein sehr reaktives Zwischensohlenmaterial entwickelt hat, also das wie so ein Katapulteffekt das Ganze hat. Und das hat einfach die Laufzeiten, das ist individuell sehr unterschiedlich, zwischen 2% und 8% verbessert. Und wenn du das jetzt mal dann so 2% sind schon, was weiß ich, bei 2:13 sind 2% schon etwa 2,5 Minuten, ist das schon ganz schön viel. Und dazu muss man dann sagen, hat sich auch, da hat man ja ganz, ganz am Anfang ist von, hat sich die Ernährungssituation komplett gewandelt. Also früher gab es einfach nicht so kompakte, komprimierte Kohlenhydrate in Gelform oder in Getränkeform, wie es das heute gibt. Dann wurden die entwickelt, dann hat man gemerkt, die schlagen mir auf den Magen. Also wurden die entwickelt, das waren so die 80er, 90er Jahre. Gatorade war so der erste Elektrolytanbieter, was noch gar nicht so richtig Kohlenhydrate sind. Dann hat sich in den 90er Jahren das Thema so ein bisschen weiterentwickelt. Das ging aber, schlug einem alles furchtbar auf den Magen. Das heißt, du hast es vertragen oder nicht vertragen. Ich bin meine Bestzeiten bin ich komplett nüchtern gelaufen, weil ich einen sehr sensiblen Magen hatte. Ich konnte teilweise noch einmal Wasser unterwegs nehmen. Und dann hat man irgendwann, und das ist eine Erkenntnis erst der letzten 5, 6, 7 Jahre, haben gesagt, oh, train your gut. Du kannst den Magen auch trainieren. Du kannst ihn gewöhnen an diese Verstoffwechselung der hochkonzentrierten Kohlenhydrate. Und das ist so ein weiterer Baustein jetzt dieser großartigen Leistung. Also die nehmen Unmengen von Kohlenhydraten zu sich unterwegs und haben den Körper auch daran gewöhnt, diese zu verstoffwechseln, sodass das, was den Mythos Marathon mit ausmacht, diese Mauer, von der Marathonläufer immer erzählt, die bei Kilometer 35 sich auf einmal auftürmt und über die man drüber klettern muss. Früher war das einfach, da waren die Kohlenhydratspeicher erschöpft und du musstest auf die Fettverbrennung umschalten und das kannst du nur bei einem reduzierteren Tempo. Das ist heute gar nicht mehr Fakt. Du kannst dich so ernähren, dass du gegen diese Mauer gar nicht anlaufen musst, sondern 42 Kilometer lang ausreichend mit Kohlenhydraten versorgt bist. Und das macht diese fulminanten Zeitensprünge in den letzten 10 Jahren im Marathon, ist erst in den letzten 10 Jahren, macht die möglich.
Aber Martin, ich habe gedacht, es gibt immer noch diese Pasta-Party freitagsabends vorher und das Carbo-Loading. Gibt es das nicht mehr?
Doch, das gibt es natürlich alles noch, weil das ist ja irgendwie auch ein geselliges Zusammensein.
Das gehört schon dazu, ne?
Ja,
oder?
Das gehört natürlich noch, ne? Dazu. Ja. Aber ist eigentlich, bringst du es auf den Punkt? So richtig notwendig ist das nicht mehr. Ja. Aber nein, das gibt's noch und das soll es auch bitte weitergeben. Da treffen sich Läuferinnen und Läufer und tauschen sich aus und lassen ihre Nervosität an den anderen ab. Also das ist ja wunderbar so.
Martin, wir machen mal so ein schnelles. Wir machen mal zwischendrin. Das ist eine Idee meines journalistisch sehr, sehr großartigen Kollegen Martin Werner. Wir machen so 5 Schnellschüsse mal an dich. 5 erste Male, die wir zwischendurch raushauen und du versuchst mal, das ist jetzt sehr liebenswert gemeint, versuchst mal, dich kurz zu halten.
Ach du Scheiße.
In deinen Antworten.
Dann frag dich also, zum Laufen, dann frag doch also, was zum Fußball.
Genau, dein erstes Tor, das du geschossen hast. Nein, also ich leg los und dann Martin Werner übernimmst du. Also dein erster Laufschuh und versuch dir echt mal, erinner dich und erzähl mal kurz was dazu. Dein erster Laufschuh.
Rom Hallenschuh von Puma.
Dein erstes Laufbuch, das dich geprägt hat?
Toni Nett. Erfolgreiches Langstreckentraining weltweit oder so hieß das. Toni Nett. Ja, gibt's antiquarisch noch.
Es gibt wahrscheinlich auch Marco Werner, hier laufen sie richtig. Aber kommt bald.
Dein erstes Laufvorbild?
Oh, Alberto Salazar. Ist eine Lauflegende der 80er Jahre. Der sah unheimlich gut aus. War so kubanische Eltern, US-Amerikaner. Sehr früh einen Nike-Vertrag, trug also immer so die geilsten Nike-Klamotten. Lauflegende. New York, Boston, immer vorne mit dabei. Ja, cooler Typ.
Dein erstes Mal, als du einen Lauf abgebrochen hast und warum?
Das war schon sehr früh. Ich würde sagen, schon bei den ersten Trainingsläufen haben wir uns oft genug hinter den Bäumen versteckt und den Trainer auf dem Fahrrad vorbeifahren lassen. Weil begonnen zu laufen, ich soll ja kurz antworten, habe ich eigentlich nur, weil so viele Mädels in der Laufgruppe waren. Das war so mein erster Kontakt zum anderen Geschlecht und da standen ganz andere Dinge im Fokus und nicht das Laufen. Also wir haben oft genug abgebrochen, so hinterm Baum im Wald gestanden.
Ey, das ist so witzig, diese Tricks, die es früher beim Training gab. Ne? Ich aus dem Schwimmen, aus dem Schwimmsport, wenn da eine Einheit mal war, wo man zwischendrin nicht mehr konnte, was glaubst du, wie lange man plötzlich pinkeln gehen konnte? Ne? Also so raus aus dem Becken und man war klar, danach musstest du irgendwie eine Strafe absolvieren, aber diese Strafmeter oder was man da machen musste, war auf jeden Fall besser, als diese Einheit weiterzumachen und war man sehr, sehr lange mal zwischendurch pinkeln. Und man dachte immer, das sieht der Trainer nicht. Man geht dann raus.
Genau, Klassiker. Ja, stimmt. Clever. Einmal zurück, Martin. Du hast es eben angesprochen, das Equipment entwickelt sich weiter. Es gibt immer mehr Tools rund ums Laufen, Vorbereitung, Nachbereitung, Uhren, Tracker und so weiter. Ich bin jetzt Laufanfänger. Ich will einfach nur laufen. Du hast gerade die Schuhe angesprochen. Wie komme ich denn eigentlich an das richtige Paar Schuhe? Also ich muss zugeben, Hauptsache die sehen geil aus, im Idealfall so weiß wie möglich und gib ihm. Ich habe aber keinen Plan davon, ob die überhaupt für meinen Fuß geeignet sind. Das kann ja auch sehr demotivierend sein, wenn ich dann laufe einmal, kaufe mir Schuhe für 250 Euro, habe Schmerzen ohne Ende und denke, ja, laufen, schönen Dank. Das war das letzte Mal.
Sehr gute Frage. Da gibt es etwas, das nennt sich stationärer Handel. Also da geht man raus auf die Straße.
Was?
Und in einen Raum rein, wo ganz viele Laufschuhe sind und wo Menschen stehen, die auf dich zukommen und dich vielleicht sogar per Handschlag begrüßen und sagen, wie heißt du denn, was möchtest du? Fachhandel ist ja tatsächlich so, ist ja ein bisschen auch was Ernstes dran. Also immer mehr wird natürlich auch im Internet gekauft und das ist auch nachvollziehbar. Darüber müssen wir jetzt hier nicht reden, aber es bietet sich einfach an, den ersten Laufschuh tatsächlich sich von Experten anpassen zu lassen. Es gibt ausreichend viele Lauffachgeschäfte noch immer. Dort gibt es in der Regel auch die Möglichkeit, Laufschuhe auf einem Laufband zu testen und sich dabei auch beobachten zu lassen, Videoaufzeichnungen zu machen und das dann gemeinsam mit dem Fachhändler, der Fachhändlerin auszuwerten. Also das empfehle ich unbedingt. Eine individuelle Laufschuhversorgung ist gerade zum Start, egal wie viel oder schnell man läuft, ist das total wichtig. Und dann kann es durchaus legitim sein, wenn man so seine Vorlieben kennt und da auch so die Begrifflichkeiten kennt. Du bist eher einer, der ein natürliches Abrollverhalten des Fuß hat. Dann kommen die und die Kategorien für dich in Frage. Da kann man durchaus natürlich auch im Internet bestellen oder auch, wenn man mit einem Schuh gute Erfahrungen gemacht hat, dann wird man in der Kategorie auch im Internet durchaus einen Schuh kaufen können. Aber der erste Schritt und der entscheidende Schritt ist eigentlich in den Fachhandel und sich da beraten zu lassen. Und den gibt es. Also zum Thema Laufschuhe gibt es den weiterhin. Und der ist auch in der Regel, sind die Menschen, die da arbeiten, richtig gut. Richtig, richtig gut. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich kann dir sagen, es gibt... Ich bin jetzt überhaupt kein cooler Typ, so auch so, was meinen Style angeht und so. Aber ich habe mir sagen lassen, Nein, es gibt richtig coole Laufschuhe auch. Die New Balance Schuhe, die heute meine Söhne, die gefühlt so alt sind wie ihr, tragen, das sind ja die Laufschuhe, die ich in den 80ern gelaufen habe.
Ja. Aber ist denn da zu der Weiterentwicklung der Schuhe, ist da manchmal, oder hast du das Gefühl, dass alles, was da entwickelt wird, wirklich Sinn macht? Oder ist das so, dass du auch sagst, ey, eigentlich hatten wir vor 20 Jahren schon den perfekten Laufschuh und alles, was jetzt gemacht wird, ist Vermarktung, ist Geldmache. Macht das wirklich Sinn, so Laufschuh immer weiterzuentwickeln?
Absolut.
Ja?
Okay. Also tatsächlich, es ist, in den wenigsten Fällen ist es Marketing. In den meisten Fällen, muss ich echt sagen, ist das extrem sinnvoll. Und ich habe mir zuletzt einen Schuh gekauft, den ich geliebt habe in den 80er Jahren von einem deutschen Hersteller Brütting. Der wird jetzt bei Manufaktum vertrieben als Fashion-Schuh. Und ich habe mir diesen Brütting Roadrunner, den habe ich mir gekauft für viel Geld, einfach weil es den da gibt. Und das ist ein Klotz. Der ist so fest. Ich kann damit nicht einen Meter mehr laufen. Und ich habe diesen Schuh früher geliebt. Mhm. Weil das war der Schritt die ersten Laufschuhe, die ich hatte, da gab es noch keine Laufschuhe in den 70ern. Da gab es zwei Modelle oder so. Wir sind mit Hallenschuhen gelaufen, weil die waren recht leicht und Gewicht war so ein Argument. Also wir sind wirklich mit normalen Hallen, wie es die heute ja noch gibt, diese Hallenschuhe, sind wir gelaufen. Und als dann so die ersten echten Laufschuhe kamen, da waren wir begeistert. Aber wenn ich den heute trage, zurück zu deiner Frage, alles, was da entwickelt worden ist, macht grundsätzlich extrem viel Sinn.
Mhm. Also aber wirklich. Das ist ja auch das, sorry, ganz kurz noch, das, was ihr bei Runner's World macht in den Laufschuh-Tests. Oder auch dein Kollege Urs Weber, so für mich einer der führenden deutschen Laufschuh-Experten. Das ist für mich, wenn ich das höre, was da so gesprochen wird, immer schon auch freakig. Ne? So ein bisschen nerdig im Detail. Und ich glaube, dahin zielte auch meine Frage, ob es so im Detail für den Einsteiger eigentlich sein muss. Aber wenn du jetzt sagst, im Grunde genommen ist jede kleinste Weiterentwicklung auch gerade für den Einsteiger gut, weil es ihm den Laufeinstieg einfacher macht, dann macht das schon Sinn. Richtig? Nur, wie finde ich denn dann meinen perfekten Laufschuh? Okay, im stationären Handel. Habe ich den gefunden? Bleibe ich bei dem? Oder warte ich auf eine Weiterentwicklung?
Ja, das ist ja wie überall. Also du wirst bei dem nicht bleiben können, weil den gibt's dann irgendwann wieder nicht mehr, den du bevorzugt hast. Und dann musst du den nächsten Schritt mitgehen. Aber da bin ich ganz klar. Also Laufen ist an sich keine kostenintensive Sportart. Auch wenn ich einsteige in den Sport, sollte ich am Schuh nicht sparen. Mhm. Wirklich, wirklich nicht. Du kannst mit Jeans loslegen und mit einem Flanellhemd, aber du musst einen Laufschuh an den Füßen haben. Ja, ist tatsächlich so. Also,
ich sehe Martin Werner gleich. Ich weiß jetzt schon, dass der gleich runtergeht bei sich in so einem schönen Flanellhemd. Erstmal eine Runde läuft. Ja, habe ich gerade so gelernt, macht man nicht so. Aber Entschuldigung, mach den Grüning weiter.
Nein, also an den Schuhen solltest du nicht sparen und da solltest du auch tatsächlich als Einsteiger ruhig die Schuhe nutzen, die auch die ambitionierten Läuferinnen und Läufer nutzen. Also die sind einfach leichter, okay. Die sind besser gedämpft, die geben dir tatsächlich auch die Energie, ein bisschen zurück, die du in die Sohle da reinsteckst und so. Das ist schon ein anderes Laufgefühl.
Das würde ich auch sagen. Also zum Beispiel, ich spiele sehr gerne und auch sehr gut Tennis. Wenn es manchmal nicht so läuft, dann denke ich, es liegt am Schläger. Ich brauche jetzt den neuesten, besten Schläger. Und natürlich orientiere ich mich an den Profis, weil warum sollten die nicht mit dem besten Material spielen? Genauso wie die besten Marathonläufer der Welt, die werden das beste Schuhmaterial haben. Auch wenn die manchmal sehr spacig aussehen und wenn du dann an der Alster damit dann irgendwie eine 5,30 Pace auf den Kilometer läufst, fragt man sich immer so, okay, was hat der denn jetzt für Ambitionen? Aber das finde ich auch schon essentiell. Also warum dann, wenn ich jetzt mich dazu entscheide, anzufangen, nicht einmal investieren und jetzt mit einem kostengünstigen Laufschuh anzufangen, danach Schmerzen zu haben, das wäre Quatsch. Ich will aber noch einmal dazu zurück. Jetzt war ich im Fachhandel, habe den perfekten Laufschuh für mich gefunden, weil ich beraten wurde und die gesagt haben, Martin, pass auf, du rollst so ab, du machst so dies, du machst so das, hier ist die Videoanalyse, das ist der perfekte Schuh. Ich habe irgendwo auch mal gehört, es ist gar nicht verkehrt, noch ein zweites Paar zu haben. Aber was brauche ich dann noch? Also jetzt mal weg von Jeans und Flanellhemd. Muss ich meine Herzfrequenz tracken, wenn ich anfange? Muss ich irgendwie Verpflegung haben, davor irgendwie noch eine Banane essen? Wenn ich jetzt wirklich, ich bin absoluter Laufanfänger, habe die perfekten Laufschuhe, was sind meine nächsten Schritte?
Tatsächlich brauchst du sonst gar nichts. Das ist zwar furchtbar, dass ich das sage, der ich mich in auch noch, Runner's World ist ein Wirtschaftsunternehmen, wir müssen eigentlich Geld verdienen und wir verdienen unter anderem damit Geld, dass wir den Leuten natürlich erzählen, das Laufen wird leichter und besser. Wenn du dies oder jenes noch nutzt zur Unterstützung deiner Laufambitionen, aber wenn du beginnst, dann muss ich ganz ehrlich sein, dann brauchst du ein gutes Paar Laufschuhe. Und jetzt bin ich wieder bei der Jeans und dem Flanellhemd. Du kannst wirklich mit der lockeren Jeans und dem Flanellhemd loslaufen. Das ist so. Es wird angenehmer, das Laufen, wenn du dann auch Sportbekleidung trägst, die in der Regel atmungsaktiv ist, die den Schweiß von der Haut wegnimmt. Solche Dinge, die sind schon auch angenehmer. Die machen den Sport leichter, einfacher. Grundsätzlich brauchst du das nicht. Und das Thema Herzfrequenz, das kann unheimlich hilfreich sein. Das kann vor allen Dingen hilfreich sein, Leistung zu entwickeln. Also, dass du keine Umwege im Training gehst, die sich Übertraining oder Untertraining, also zu wenig oder zu viel Training nennen. Aber bei den ersten Schritten gibt es Parameter, die viel einfacher deinen richtigen Anspruch, also Belastungsanspruch definieren. Das ist zum Beispiel die Atmung. Wenn du die ersten Schritte machst und direkt außer Atem kommst, bist du zu schnell. Du musst in der Lage sein, also ihr kennt das auch vermutlich, den Sprechtest zu machen. Selbst wenn du alleine läufst, müsstest du dich beim Laufen, wenn du in einem Gesundheitsbereich laufen möchtest, müsstest du dich beim Laufen unterhalten können. Das sind entscheidende Parameter. Und wie gesagt, ich selbst laufe heute, natürlich habe ich jetzt eine Lauferfahrung von 50 Sportlaufjahren. Ich selbst laufe eigentlich ohne alles. Also in der Regel ohne Uhr. Ich weiß noch niemals, wie schnell oder lang, also wie lang ich unterwegs bin, wie schnell ich unterwegs bin. Gerne auch tatsächlich noch in der Baumwollhemd, weil das einfach angenehmer auf der Haut liegt. Allerdings mit einem Carbonschuh am Fuß. Also das ist für mich reduziert auf das Wesentliche. Das kann ich mir jetzt aber leisten, weil ich natürlich meinen Körper auch gut kenne. Ich weiß, ich kann ziemlich exakt sagen, in welchem Tempo ich gerade unterwegs bin und so weiter. Aber es bringt mich, ich mache das, weil es mich zum Kern dieses Sports für mich im Moment in meiner Lebenslage zurückbringt, nämlich ich möchte mich und meinen Körper bewusst erleben. Und das tue ich nicht, wenn ich die ganze Zeit auf die Uhr gucke, wenn ich irgendwelche Vorgaben habe, die ich ablaufen muss. Das kann alles irgendwann in bestimmten Lebenslaufphasen auch total Sinn machen, aber in meiner jetzt nicht und für einen Einsteiger auch nicht. Der Einsteiger hat ein gutes Paar Schuhe, ansonsten Wohlfühlbekleidung und läuft los in einem Tempo, dass er das Gefühl hat, ich komme nicht komplett außer Atem. Das ist es. Das ist the next step.
Du hast vorhin gesagt, du hast jetzt 50 Jahre Lauferfahrung. Jetzt habe ich dich auch schon mal in Phasen erlebt, wo dein Körper so ein bisschen gezickt hat. Schmerzen hier, Schmerzen da. Und da, das war schon so, das schlägt dir aufs Gemüt. Hast du eigentlich Angst vor dem Moment, wenn dein Körper dir sagt, jetzt ist Schluss mit Laufen?
Absolut. Und diese Momente, weil ich es natürlich auch in Jahren übertrieben habe, also ich bin fast viermal um die Welt gerannt in Laufkilometern und weil ich es Jahre natürlich auch übertrieben habe, wo ich 9000 Kilometer im Jahr gelaufen bin, hat das natürlich orthopädische Probleme mit sich gebracht. Ja, wie du sagst, es gab durchaus Phasen, wo ich mit nicht mehr laufen in der Form konnte, wie ich es wollte, aber ich wehre mich dagegen. Und die Wertigkeit des mich draußen in der Natur Bewegens ist für mich so hoch, dass ich alles andere hinten anstelle, beziehungsweise alles in meinem Leben dafür tue, dass ich das weiter kann. Mhm. Ich habe jetzt, das muss ich einfach zugeben, durch meinen übermäßigen Laufsport, ich habe eine Arthrose rechts in meinem im Knie. Eine hochgradige Arthrose. Da habe ich mit gehadert. Dann bin ich in mich gegangen, was muss ich alles tun? Und das ist alles bekannt, was man da tun muss. Und deswegen, wenn ich jetzt morgens aufstehe, dann mache ich ein bisschen Mobilisation und dann steht vis-à-vis von meinem Bett die Langhantel. Und dann schmeiße ich mir die auf die Schulter und mache morgens entsprechende Übungen mit der Langhantel, um die knieumgebende Muskulatur aufzubauen. Also worauf ich hinaus, mache das abends nochmal. Und wenn ich mit den Kollegen diese Woche abends im Escape Room war und danach was essen und ich komme erst um 11:30 nach Hause und habe auch einen Anis-Schnaps getrunken oder sonst was, haue ich mir, darf keiner da draußen wissen, trotzdem die Hantel auf den Rücken und mache nochmal da meine Übungen. Einfach getrieben davon, dass mir dieser Sport so viel gibt, so viel wert ist, dass ich alles drumherum dafür tue, dass ich ihn weiter betreiben kann. So, und das ist jetzt alles extrem und das kann man auch verurteilen. Aber worauf ich hinaus will, ich akzeptiere inzwischen nicht mehr, wie ich es früher gemacht habe, dass jemand auf mich zukommt und sagt, ja, ich wäre gern auch weitergelaufen. Aber ich konnte nicht, unheimlich stressigen Job, also habe ja auch Karriere gemacht und habe 3 Kinder, ich habe 4 Kinder. Und außerdem, ich hatte immer Schmerzen rechts im Knie, ne? Also ging einfach nicht mehr. Da setze ich mich hin und sage, früher habe ich dann so gesagt, aber alles klar, ja, mach ich heute nicht mehr. Also von wegen Altersmilde gibt es bei mir nicht. Ich bin heute radikal da, sage ich so, erzähl mir mal mehr. Und dann gehen wir mal in die Bücher bei dir, gucke ich mir mal deinen Terminplaner da an, spreche mal mit deiner Ehefrau oder deinem Ehemann und dann zeige ich dir mal die Übungen, die man so machen kann, wenn man rechts Knie hat. Also lasse ich nicht mehr zu.
Ich weiß,
wenn man will, dann kann man. Natürlich werden sich jetzt so und so viele melden und sagen, ja, aber bei mir war es wirklich so. Ja, natürlich gibt es die. Es gibt auch Menschen, die können nicht mehr laufen, weil sie wirklich schwere Krankheiten haben. Das ist mir alles klar. Aber in der Regel sind es nur faule Ausreden. Es ist so.
Der Weg ist halt dahin hart, ne? Man braucht halt dann wirklich Durchhaltevermögen. Ich merke das gerade am eigenen Körper. Ihr beide wisst, ich habe das hier auch schon häufiger mal gesagt, ich hatte ja einen echt schweren Fahrradsturz, habe meine Schulter echt blöd verletzt. Und ich tue jetzt gerade alles und es macht alles aber gar keinen Spaß, um meine Schulter wieder in Form zu bringen, weil genau das auch, und ich hatte auch Diskussionen mit meiner Frau, ich habe gesagt, ey, ich habe das Gefühl, ich kriege die nicht mehr in den Griff, dann ist das jetzt halt so, dann schmerzt meine Schulter. Und sie so, nein, Quatsch. So, es gibt Übungen, es gibt Dinge, die man tun kann, es gibt auch über die Ernährung Dinge, wie man seine Schulter, seine Gelenke, seinen Knorpel schützen kann. Und all das mache ich jetzt und Spaß macht mir das ganz oft gar nicht. Und wahrscheinlich hättest du lieber auch noch den dritten Anis-Schnaps getrunken, als abends die Langhantel dir auf den Rücken zu knallen. Aber ich glaube, wenn man einmal diesen Flow hat, aber den muss man auch erstmal finden. Also ich verstehe auch die Leute, die sagen, ich habe das nicht geschafft. Ich verstehe die.
Ja, ich verstehe die auch, aber du, als auch Martin, ihr habt die Möglichkeit,
na klar,
das wieder anzukurbeln. Das ist das große Gold in diesem Falle. Wenn du durch irgendwas Schlimmes, dir fällt der Arm ab oder natürlich, die Schulter ist ab. So, ja. Aber diese Möglichkeit zu haben, diese einmalige Chance im Leben, noch die Möglichkeit zu haben, das wieder so herzustellen, dass es wieder funktioniert wie früher oder ansatzweise dahin kommt, das zu verschenken, das kann ich nicht verstehen.
Aber Martin Werner, die meisten, die adipös sind, die einen Herzinfarkt hatten, die haben das nicht deshalb, weil sie nicht anders konnten, sondern weil sie nicht anders wollten. Und das ist schade, mehr nicht. Es gäbe den Weg daraus, das will ich ja nur sagen. Und die Wege sind lang. Ich habe schon Menschen begleitet, die haben sich halbiert. Also im positivsten Sinne. Das ist kein Quatsch. Und sind da glücklichere, zufriedenere, erfolgreichere Menschen geworden. Das ist möglich. Aber natürlich hast du auch recht, Martin, das ist schon so Goldstandard, was wir so auch an Möglichkeiten haben. Die hat nicht jede und jeder, das ist mir klar. Aber die Voraussetzungen sind dafür da. Weißt du, und das ist das Schöne übrigens, um nochmal die Schleife zurück zum Laufen zu bekommen. Das ist das Schöne am Laufen. Laufentwicklungen, Fortschritte kannst du immer machen. Mhm. Egal, wo du anfängst. Mhm. Es ist ein Trainingssport. Also es ist immer so, mein Sprech ist immer, zum Sprint-Olympiasieger wirst du geboren. Das sind genetische Voraussetzungen der Muskelzusammensetzung und so weiter. Zum Marathon-Olympiasieger wirst du gemacht. Und dann gehe ich rum und frage so in so einem Workshop dann und sage, sagt mir mal so eure Traumziele. Und dann sagt einer, der 4 Stunden im Marathon gelaufen ist, sagt dann 3,59. Nee, sage ich, hau mal einen raus. Mhm. Ja, unter 3 Stunden vielleicht. Und alle anderen so, hup. Und dann sage ich, ja, ist möglich. Frage ich, bist du verheiratet? Ja, Scheidung. Hast du einen Job? Ja, Kündigung. Wo wohnst du? In München, sage ich, ich bin in Hamburg, ziehst bei mir in Sutterer ein. Wir brauchen 2,5 Jahre, läufst du unter 3 Stunden. Und das ist so. Das ist das Schöne am Laufen.
Der Grüning reizt mich jetzt, ne? Ich bin noch nie einen Marathon gelaufen. So, das weiß der. Ich weiß nicht warum, wir hatten es eingang. Mythos Marathon. Ich bin keiner, der irgendwelche Mythen erreichen muss oder sonst irgendwas. Das Ding wabert.
Martin Grüning, kriegen wir in diesem Podcast den lieben Martin Werner noch dazu, dass er sich hier dazu hinreißen lässt und sagt, 2026 laufe ich einen Marathon?
Das muss er ja, sonst hätte ich ihn nicht einladen dürfen.
Würde er das schaffen? Also ja, würde er es quasi jetzt? Also
wir würden natürlich den Herbst fokussieren.
Freunde, es ist aber jetzt 2026.
Wir würden Valencia präferieren. Wettersicherheit im Dezember, Weltrekord, reife Strecke. Hätten viel Zeit bis Dezember. Oh, wann kommt der Nachwuchs?
Ja, jetzt so, sagen wir mal, ja, Februar, März.
Okay. Vielleicht machen wir Frühjahr 27. Ich habe auch was das angeht erfahren.
Was gibt es da für Läufe?
Bitte? Lissabon zum Beispiel.
Ja, Lissabon ist aber...
Ja, ich war schon gut.
Frühjahr.
Pass auf, Martin.
Nee, wir müssen ja einen Killer, irgendwas, was dich auch kitzelt, ne? Also,
ja.
London,
Marathon. Mach's mal größer. Mach's mal weiter. Mach's mal
Boston,
so.
Der Klassiker.
Der Klassiker. Werner läuft den Klassiker. Begleitet Boston. Von Runner's World.
Ja.
Ihr bringt mich dahin.
Ja.
Wir holen uns einen Sponsor ran, der sagt, erstes Mal Marathon, Martin Werner, die besten Laufschuhe von Adidas oder Nike. Drunter mache ich's nicht. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr in Boston. Ich melde mich direkt von der Strecke.
Redet sich um Kopf und Kragen hier, Martin, das tut mir, also, ja, cool. Also, mal sehen, ob wir, ich bin sehr gespannt.
Also, ich bin dabei,
ob wir
nicht
in
Boston, sondern an deiner Seite, trainingsmäßig.
Ja.
Ja, cool.
Ich höre gleich schon die Anweisung an unseren Cutter Vlad. Ah, Vlad, die Stelle da, wo ich sage, ich will das machen, schneid die mal bitte raus.
Nein, wenn ich sowas sage, dann stehe ich auch dazu. Die Liste, wozu ich stehe, ist allerdings sehr lang, muss ich sagen. Aber 27 Boston, trainiert von Martin Grüning.
Deal.
Das klingt gut. Wie kriege ich denn jetzt den Dreh? Also das ist natürlich, also meine Frage war jetzt eigentlich, Martin, an dich, Martin Grüning. Was sind so deine nächsten Laufvorhaben? Das Größte haben wir gerade kreiert. Also aus Martin Werner Boston-Marathoni. Marathoni, sagt man das noch? Oder ist das so ein Boomer-Wort? Sagt man Marathoni?
Marathon. Marathoni gibt's, ja.
Ja.
Das ist aber überhaupt kein Boomer-Wort. Das ist ein Wort kreiert von Heinz Spieß in den 1980er Jahren. Der damals den Hannover-Marathon initiierte, unter anderem, oder mit initiierte. Ich hasse das Wort. Ich finde es so bescheuert verniedlichend. Ich finde es saublöd. Aber mach du mal Marathoni.
Aber ich finde das verniedlichend.
Im Kosmos gibt es das nicht, nur wegen mir. Ich hasse es wie die Pest. Ich streich's auch raus, wo ich es finde.
Ich finde, wenn du sagst, das verniedlicht, dann finde ich, passt das sehr, sehr gut zu Martin Werner. Aber... Neben diesem Ziel, was hast du so vor, lauftechnisch, 2026? Hast du da irgendwie ein größeres Ziel?
Ich brauche überhaupt keine Ziele.
Okay.
Ich brauche tatsächlich gar keine Ziele. Ich freue mich an jedem Lauf jeden Tag. Wie du weißt, nutze ich ja die Mittagspause und es ist für mich, mit Entschuldigung an alle Kolleginnen und Kollegen, die schönste Stunde am Tag. Ich bin bei mir. Ich laufe auch im Moment, bin ich in einer Lebensphase, wo ich wahnsinnig gerne ganz alleine laufe. Mhm. Und am gelungensten war dieser Lauf dann, wenn ich zurückkomme und so dachte, sag mal, wo bin ich eigentlich hergelaufen? Also einfach eine Stunde im Nichts, im Nirvana. Und das ist ein Privileg, wenn du solch eine Stunde am Tag hast und dazu noch etwas für deine Gesundheit tust. Also ich bin eitel, ich möchte schlank bleiben und fit bleiben und möchte mithalten können. Bei jüngeren Menschen, was mir zunehmend seltener gelingt, aber egal. Also das kommt natürlich obendrauf. Aber eigentlich geht es darum, dieses mich selbst finden und einmal komplett Reset zu drücken. Und das mache ich in der Stunde. Und da brauche ich keine anderen Ziele mehr. Kann sich aber alles ändern, gebe ich zu.
Ich würde sagen, Martin, oder wahrscheinlich der George Clooney des Laufens, wir kommen zur letzten Frage, die sich darauf bezieht, auf welches erste Mal freust du dich in Zukunft?
Oh, ich könnte jetzt sagen, das erste Mal mit Martin Werner laufen. ich freue mich tatsächlich, das erste Mal mit einem meiner Söhne einen Marathon zu laufen. Aber ich hoffe, sie hören jetzt den Podcast nicht. Einer hört regelmäßig euren Podcast. Ich würde jetzt hoffen, sie hören ihn nicht, weil ich habe das nie platziert. Und ich habe auch nie das Laufen bei denen platziert, musste ich auch nicht, weil sie sportlich und schlank und gesund sind. Aber das wäre schon ein richtig tolles erstes Mal.
Und ja, die sind aber keine Läufer?
Nee. Die sind so, also zwei sind so mal ab und zu Läufer. Also so wie ihr vermutlich. Die machen jeden Sport.
Tja, Jungs, wenn ihr das hört gerade.
Auf nach Boston, ich bin dabei.
Nein, aber cool, finde ich super. Ne? Also ich finde ja tatsächlich, ich glaube, also das hört man ganz oft, wenn wir diese Frage hier stellen im Podcast, ist ganz oft bei den Männern irgendwas mit den Kindern. Mein erstes Mal mit meinem Kind, weil das einfach, ja so, ich merke das ja auch, ich habe auch zwei Jungs, so, ich als Hardcore-Fußballfan, das erste Mal mit meinen Jungs im Fußballstadion, das werde ich nicht vergessen. Das ist so, das war einfach total, und den Moment, den habe ich so genossen, das war einfach, den kann mir auch keiner nehmen. Und deswegen verstehe ich, wenn so ein Wunsch da kommt und du sagst, das Laufen ist dein Leben. Ich hätte gedacht, du wärst schon längst mal mit einem deiner Jungs Marathon gelaufen. Deswegen, also Nein. Das stand für mich außer Frage, deswegen finde ich das total spannend und auch cool, dass du es hier erzählt hast. Toi, toi, toi bei dem Vorhaben.
Ja, ich ärgere mich jetzt schon wieder. Kann dieser eben benannte Vlad das?
Bleibt alles. Alle.
Ja, cool. Ey, Martin, vielen Dank für deine Zeit. Das hat großen Spaß gemacht mit
Warte
dir.
Warte mal, ich muss an den Martin noch was loswerden. Jetzt ja, erst Kind und dann ab Sommer legen wir los.
Ich gebe dir die digitale Hand drauf.
Ja.
Okay, du bestellst das ganze Equipment.
Ja, das ist das geringste Problem.
So. Also es muss auch optisch taugen, das ist mir ganz wichtig.
Ja, da kannst du mitentscheiden.
Flanellhemd.
Flanellhemd und Jeans in Boston. So.
So.
Wärst du nicht der Einzigste.
Darauf gebe ich jetzt mal dir die Hand, Martin. Wenn du das machst, Halleluja. Boah.
Okay.
Das wäre stark.
So. Alright, ihr Lieben.
Super.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Mach's gut da draußen.
Ciao.
Vielen Dank, Martin.
Ciao, ciao. Ciao.